The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 21. März.
So, what is well-being? When do you really feel well in your life? When do you truly feel well?
Das fragte sich schon dieser indische Guru und Yogi und wir uns heute Morgen auch. Was bedeutet es eigentlich, glücklich zu sein? Wir haben mal etwas rumgefragt. Vielleicht können Sie sich diese Frage auch mal eben stellen.
Boah, gute Frage.
Zeit mit Familie und Freunden verbringen, gutes Essen und Reisen.
Mich macht's glücklich, ein gutes Buch zu lesen und wenn ich ein Leben führe, das mir genügend Zeit lässt, damit ich gute Bücher lesen kann.
Glücklich sein für mich bedeutet, auf Anhieb die perfekt reife Avocado zu finden.
Glücklich sein für mich bedeutet, die Menschen, die ich liebe, glücklich zu sehen.
Glücklich sein für mich bedeutet, im gleißenden Sonnenlicht auf einer Skihütte zu sitzen und Käsespätzle zu essen und dazu ein Weizenbier zu trinken.
Be happy.
Für jeden und wahrscheinlich auch für Sie bedeutet glücklich sein irgendwie etwas anderes. Kann man glücklich sein denn überhaupt messen? Nun, das versucht zumindest der World Happiness Report, der jährlich das Glücklichsein der Menschen in 143 Ländern misst. Unter anderem anhand von Faktoren wie etwa gesellschaftlicher Solidarität, dem persönlichen Einkommen oder dem Freiheitsgefühl. Daraus entwickelt der World Happiness Report jährlich die Hitparade der glücklichsten Nationen der Welt. Wir hier in Deutschland sind auf der Liste dieses Jahr aus den Top 20 rausgeflogen und auf Platz 24 gerutscht. Dafür thront Finnland schon zum 7. Mal in Folge auf Platz 1. Doch was ist es, was die Menschen im kalten Finnland so viel glücklicher machen soll? Sind es die Polarlichter, die Saunen vielleicht?
Doesn't matter, summer or winter. People still go to the saunas. Finnish people love it.
Oder ist es eher das finanzielle Gleichgewicht innerhalb der Bevölkerung? Das meint zumindest Jan-Emmanuel Deneve, Leiter des Wellbeing Research Center an der University of Oxford.
Wealth does matter, but especially also how wealth is distributed. So in Finland, Denmark and the other Scandinavian countries, you'll find that wealth is way more evenly distributed. So more people benefit from the wealth that's being generated in these countries. And then also each one supports a welfare state that provides psychological stability.
Klar, unsere äußeren Umstände und gewisse Privilegien können Einfluss auf unser Wohlbefinden haben, aber genauso viele weitere Komponenten, die alle individuell empfunden werden. Da stellt sich die Frage, inwieweit solche Rankings wirklich aussagekräftig sind. Denn je näher man zoomt, desto unschärfer scheint das Bild und dieses schwer zu bestimmende Gefühl namens Glück zu werden. Glücklich sein kann man wohl genauso wenig in Zahlen bestimmen wie einfangen. Es ist eine ganz individuelle Odyssee durch unsere Gefühle und Erfahrungen, deren Ziel für jeden von uns anders aussieht. Aber vielleicht birgt ja auch unser Podcast bereits einen kleinen Glücksmoment für Sie heute Morgen. Das würde uns als Podcast-Team sehr glücklich machen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Manfred Weber ist CSU-Politiker im EU-Parlament und Chef der christdemokratischen EVP. Mit Gabor Steingart spricht er über Wohl und Wehe der EU.
Der Vertrag, der Europa regelt, sieht vor, dass Militärfragen rein nationale Sachen sind. Also insofern leben wir leider in einem nicht gestalteten Europa.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die aktuelle US-Notenbank-Sitzung. Eine Hip-Hop-Legende bekommt das, was ihr zusteht, und Amsterdam erzieht seine Touristen.
Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol.
Emmanuel Macron denkt laut nach über Bodentruppen in der Ukraine. Olaf Scholz pfeift ihn zurück.
Das ist keine
Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden.
Mehr braucht man im Moment über Europa nicht zu wissen, so scheint es. Alle beschwören die Einheit der EU, aber es ist doch ein Kontinent der tausend Stimmen. Manfred Weber ist Bayer und Europäer. Für die CSU sitzt er im EU-Parlament und ist dort auch Partei- und Fraktionsvorsitzender der EVP. Die EVP ist die EU-Partei der Christdemokraten. Mit Gabor Steingart hat er auf der Pioneer One über Licht und Schatten der EU gesprochen.
Einen schönen guten Morgen, Herr Weber.
Freut mich, danke für die Einladung.
Europa, Herr Weber, macht im Moment einen komischen Eindruck. Der französische Präsident fordert Bodentruppen für die Ukraine und der deutsche Kanzler kann sich nicht mal für den Marschflugkörper Taurus begeistern, der ja vielleicht in der Kriegsführung helfen würde. Was ist das? Ist das noch Ihr Europa eigentlich?
Ja, das ist zunächst mal das Chaos auf nationaler Ebene, das Sie beschreiben. Also wir reden über Berlin und Paris und nicht über Brüssel. Wir würden gern führen. Europa muss zusammenhalten in den historischen Zeiten und das findet nicht statt. Scholz macht mit der Taurus-Debatte faktisch übernimmt er Argumentationen, die auch Putin verwendet, nach dem Motto, wir könnten Kriegspartei werden. Das ist rechtlich klargestellt, dass die Taurus-Lieferungen eben nicht dazu führen, dass wir Kriegspartei werden. Emmanuel Macron hat mit seinen Äußerungen, Truppen zu schicken, die rote Linie, die wir alle wollen, nämlich eben nicht Kriegspartei zu sein, überschritten. Beide Spitzenpolitiker haben leider damit den Westen, die Europäische Union, die Alliierten gespalten.
Stoltenberg. Aber wofür haben wir dann Brüssel eigentlich? Man denkt ja, in Brüssel kommt sozusagen Europa zusammen, kommen die Nationalstaaten zusammen und verändern sich ja auch. Auch Menschen wie Sie haben sich ja verändert durch Anwesenheit in Brüssel, durch den ständigen Austausch. Das scheint aber offenbar an den Regierungschefs vorbeizugehen. Ist Scholz ein Europäer?
Scholz ist natürlich Europäer, auch Macron ist Europäer. Aber sie schauen derzeit mehr auf die innenpolitischen Fragen, vielleicht auf die Wiederwahl, weil die Umfragewerte so schlecht sind, und weniger auf die historische Verantwortung, in der wir sind. Und sie sprechen es an, natürlich, in Militärfragen gibt es kein Europa. Europa hat da kein Recht nicht, hat keine Gestaltungsmöglichkeit. Der Vertrag, der Europa regelt, sieht vor, dass Militärfragen rein nationale Sachen sind. Also insofern leben wir leider in einem nicht gestalteten Europa bei diesen Fragen. In anderen Bereichen beispielsweise, wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um Wohlstand geht, hat Europa in den letzten Jahren die Corona-Sache haben wir gemeinsam überwunden. Wir haben auch die Sanktionspakete gegen Russland gemeinsam beschlossen. Also Europa ist schon stabil, Europa handelt auch gemeinsam, besser als viele erwartet haben. Putin hat da mit unserer Schwäche gerechnet und wir waren stärker, als er wahrscheinlich gedacht hatte.
Ich glaube, Putin kann sich jetzt freuen über diese Zweiteilung, Vielfachteilung in Europa, denn die Ukraine sieht nicht gut aus, Herr Weber, um diesen Krieg, und Putin hat eigentlich die Eskalationsdominanz zurückgewonnen.
Und das Bedrückende ist zu sehen, dass wenn Sie mit Ukrainern sprechen, ich war jetzt vor 5 Wochen das letzte Mal in Kiew, habe mit Zelensky gesprochen, aber mir ist auch wichtig, mit den Menschen dort zu sprechen. Und sie treffen auf der Straße der Ober, der ins Essen bringt, der Sicherheitsmann, der einem die Sicherheit gewährleistet. Sie sprechen da mit wem Sie wollen, die sagen Ihnen, wir werden diesen Krieg gewinnen, weil ich will nicht im Putin-System leben, ich will in Freiheit und Demokratie leben.
Ein Zentralthema in Europa ist für viele tatsächlich nicht der Krieg, sondern die Migration nach wie vor, vielleicht auch deshalb, weil sie als ein ungelöstes Problem gilt. Die Zahlen jedenfalls sprechen dafür, dass alles, was Sie und Ihre Freunde da bislang verhandelt haben, die Zahlen nicht runtergebracht hat. +18%, das sind die offiziellen Zahlen, bei der Zuwanderung im vergangenen Jahr, und zwar die Zuwanderung über das Asylverfahren, über 1 Million. Warum ist dieses Thema so schwer für die Politik in den Griff zu bekommen?
Also auf europäischer Ebene haben wir jetzt Ende Dezember einen Konsens gefunden, wie wir mit dem Thema umgehen wollen.
Der noch nicht durchs Parlament ist.
Genau, der muss jetzt beschlossen werden. Die Grünen verweigern sich nach wie vor, diesen Konsens zuzustimmen.
Mehrheit gar nicht gesichert für das Paket.
Mehrheit nicht gesichert aktuell. Aus meiner Sicht verwerflich, wenn wir das große Paket, wir streiten da seit 8 Jahren über dieses Paket, seit Syrien-Krise 2015. Wenn es uns nicht gelingt, das jetzt abzuschließen, dann ist das ein Aufbauprogramm für alle Rechtsradikalen in Europa. Das müssen die Grünen auch wissen. Deswegen ist mein Appell, übernehmt jetzt endlich Verantwortung. Stimmt dem zu. So wie Faeser in Deutschland jetzt das Mandat hat, zuzustimmen, erwarte ich auch von den europäischen Grünen, Thierry Reintke und die deutschen Grünen, die da führen, dem Paket jetzt zuzustimmen. Wir müssen die Fragen miteinander lösen, unter humanitären Kriterien natürlich, Einhaltung unserer Werte, Asylrecht, die Genfer Flüchtlingskonvention muss erhalten bleiben, aber wir müssen das Problem lösen. Jeder Bürgermeister sagt uns das. Und ich habe ermutigende Zahlen für Anfang des Jahres. Wir haben beispielsweise in Österreich nur noch die Hälfte an Ankünfte als im Januar 23, ja, im Januar 24. Wir haben in der italienischen Situation jetzt bis 15. März 6.500 Neuankünfte von Flüchtlingen aus Tunesien. Im letzten Jahr waren es 20.000. Also die Zahlen gehen runter. Wir kümmern uns auch drum. Ich selbst war in Tunesien, habe mit dem Präsidenten dort gesprochen. Wir kümmern uns drum. Und dieses Engagement.
Diese Abkommen, die Sie da in Tunesien und auch in anderen Staaten versuchen, die funktionieren, sagen Sie. Diese Regierungen nehmen nicht nur Geld, sondern was tun die genau, um die Menschen dann von der Flucht abzuhalten? Wie darf ich mir das ganz praktisch vorstellen? Wie reden Sie mit dem tunesischen Präsidenten darüber, was, ich sag mal, an seiner Küste dann ja passiert?
Zunächst war es ehrlich gesagt ein ganz cooles Gespräch. Ich war da in Tunis, dann in so einem alten römischen Palast, der ist ja Residenz und man schaut da aufs Mittelmeer raus. Also die Arbeitsbedingungen sind echt cool da in der Region. Und dann wird darüber gesprochen, wer hat welche Interessen. Wir müssen auch mit den Nachbarn nicht arrogant reden, sondern konstruktiv im Sinne von, hör mir erstmal zu, was die tunesischen Probleme sind. Die jungen Leute in Tunesien haben keine Jobs nicht. Die brauchen Ausbildung und Jobs und Arbeitsplätze. Weil sonst gehen sie weg, sonst versuchen sie auch übers Mittelmeer zu kommen. Das heißt, wir investieren dort. Wir bieten Partnerschaften an, machen jetzt beispielsweise Investitionskongresse, dass unsere Betriebe aus Europa dorthin gehen und sagen, können wir dort investieren. Das ist das, was wir anbieten müssen. Auch finanzielle Unterstützung für den Haushalt. Und auf der anderen Seite erwarten wir, dass sie uns helfen, die Schlepperbanden zu bekämpfen. Die Mafia dort, es geht ja um ein großes Business. Um ein Mafia-Geschäft. Und es geht um die Frage, können wir diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen, aufnehmen, auch unterstützen? Da will ich auch weiter. Europa, das handelt. In der Ukraine haben wir Millionen Ukrainer aufgenommen. Wir handeln, wir sind solidarisch. Europa baut keine Festung, sondern wir sind offen und wir wollen helfen. Aber es muss klar sein, dass eben die Menschen, die kein Flüchtling sind und die auch nicht Asylbewerber sind, an der Außengrenze abgewiesen werden.
Mir sagte neulich ein Migrationsforscher, dass die Naivität vor allem in Brüssel zu Hause sei, weil je ausgebildeter die Menschen in Afrika sind oder auch in Teilen Asiens oder im Nahen Osten, je mehr Geld sie auch haben, je attraktiver sind sie für die Schlepperbanden. Die richtig, richtig bettelarmen und gar nicht ausgebildeten Menschen, die sind meistens in der Binnenmigration zu Hause. Die anderen, die aber schon Startkapital haben, die motiviert sind und vielleicht auch besser in unseren Arbeitsmarkt passen, die machen sich auf den Weg. Das heißt, es wird eher zunehmen.
Da sind wir ja beisammen. Aber wir brauchen irgendwo einen Ort, wo entschieden wird, wer ist qualifiziert und darf rein und wer ist eben nicht qualifiziert und darf rein. Und heute ist in Lampedusa die Lage so, jeder, der im Mittelmeer gerettet wird, kommt nach Lampedusa und ist dann frei in Europa. Macht dann Binnenwanderung, geht nach Deutschland, sucht sich das Sozialsystem aus, das er will. Und das kann doch nicht richtig sein. Das heißt, der Staat muss an der Außengrenze kontrollieren, wer darf rein und wer darf nicht rein. Und bei der legalen Zuwanderung bin ich ja voll bei Ihnen. Und da müssen wir auch gegen die Rechtsradikalen stehen, weil unser Land wird sich verändern. Wir werden Zuwanderung brauchen. Also es wird nicht so sein, dass wir den Menschen versprechen können, wir Europäer bleiben unter uns. Das wird nicht passieren. Wenn wir
Sozialsystem. Aber wir brauchen, Herr Weber, doch Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme.
Exakt. Und deswegen Recht setzen, aber Recht auch umsetzen. Und wenn ich heute mit Grünen und Sozialdemokraten rede, bei denen klingt es halt so, jeder, der im Mittelmeer in Lampedusa ankommt, den müssen wir irgendwie willkommen heißen. Und
das aber Ihre Partei hat das Bürgergeld mit abgestimmt. Wir haben heute in Deutschland mehr Menschen im Bürgergeld als in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wohnen. Über 5,5 Millionen Menschen, jeder zweite kein deutscher Staatsbürger. Sie haben dem zugestimmt. Das ist ein Pull-Faktor erster Güte.
Sie wissen, der CDU-CSU hat jetzt im Bundestag die Alternativen dafür vorgelegt. Das kann so nicht weitergehen.
Aber Wahnsinn, sowohl erst zustimmen und dann die Alternativen vorlegen, oder?
Wir verweigern uns dann auch nicht Kompromissen auf deutscher Ebene. Wir haben auch die 100 Milliarden zugestimmt für die Bundeswehr, obwohl wir Opposition sind. Also wir sind konstruktiv dabei.
Geben Sie uns einen Vorgeschmack auf die Europawahl, Herr Weber. Was erwartet uns da? Geben Sie uns einfach mal, Sie kennen auch die Zahlen nicht, weil das ist ja ein demokratischer Akt, aber so ein Gefühl, was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl, wenn Sie durch Europa reisen?
Ich glaube, wir kriegen ein bürgerliches Europa. Wir kriegen eine Mehrheit im Europäischen Parlament, die für Bürgerlichkeit stehen.
Keinen Rechtsruck?
Wir werden den radikalen Trend, den wir schon beschrieben haben, der macht uns Sorge. Aber ich sehe auch eine Stärkung meiner Partei in Europa. Ich habe die Partei vor 2 Jahren als Parteivorsitzender übernommen. Da hatten wir 7 Staats- und Regierungschefs, die am Ratstisch sitzen. Heute haben wir 14. Also insofern haben wir uns verdoppelt.
14 konservative.
Bürgerliche würde ich das nennen. Bürgerlich-christdemokratische. Weil wir die sind, die heute Krisenzeiten können. Wir managen das. Deshalb gehe ich mit sehr viel Freude jetzt in den Europawahlkampf.
Herr Weber, vielen Dank für dieses kleine Europa-Update. Wir bleiben in Kontakt.
Ich bedanke mich.
Das The Pioneer Tech Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldle.
Seit Jahren bauen Apple, Meta, Google und Amazon ihre Marktmacht aus. Sie dominieren den Online-Markt und können der Konkurrenz oft ganz schnell die Luft abdrehen. Dem will die Europäische Union nun einen Riegel vorschieben. Vor 2 Wochen trat der Digital Markets Act, kurz DMA, in Kraft. Ich bin Lena Waldle, Podcast-Host des Tech Briefings, und in der aktuellen Folge diskutieren Christoph Käse und ich über die Auswirkungen des DMA. Führt er wirklich zu mehr Wettbewerb und Innovation? Kann die EU die Regulierung durchsetzen oder sehen wir am Ende nur technische Kompromisse, die niemanden glücklich machen? Die neueste Folge des Podcasts finden Sie in der Pioneer-App und den Weg dahin in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Sitzung der amerikanischen Notenbank ein Thema. Anne Schwedt an der Wall Street weiß mehr. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Was hat die Fed verkündet und wie reagiert die Börse?
Ja, die Notenbank hat den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen, also weiterhin in der Spanne von 5,25 bis 5,5%, so hoch wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr. Von Fed-Chef Jerome Powell hieß es, die Inflation sei immer noch zu hoch, weitere Fortschritte bei ihrer Senkung seien nicht sicher und der weitere Weg sei ungewiss. Trotzdem hat die Fed darauf hingedeutet, dass es in diesem Jahr noch Zinssenkungen geben wird. Die Notenbank rechnet dieses Jahr im Mittel mit einem Leitzins von 4,6%. Das deutet also auf drei Zinssenkungen von jeweils 0,25 Prozentpunkten in diesem Jahr hin. Analysten gehen nicht davon aus, dass es die erste Senkung vor Juni geben wird. Immerhin war die Inflation zuletzt ja wieder gestiegen auf 3,2% im Februar. Und es ist ja immer noch weit weg von dem 2%-Ziel der Notenbank. Die Fed glaubt aber, die in diesem Jahr noch auf 2,4% bringen zu können. Die Anleger reagierten erleichtert auf die doch sehr zuversichtlichen Worte der Fed. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1%. Der S&P gewann 0,9% und an der Nasdaq ging es um 1,3% nach oben.
Und dann lass uns noch auf den Halbleiterkonzern Micron schauen. Wie sehen die neuen Zahlen aus?
Sehr gut tatsächlich. Der Konzern kann auch vom Boom um KI profitieren. Im Vorjahresquartal gab es ja noch unterm Strich einen Verlust. Jetzt gab es wieder einen Gewinn. Der Umsatz konnte auch um 58% gesteigert werden. Die Erwartungen der Analysten und die von Micron selbst konnten dadurch deutlich übertroffen werden. Und auch der Ausblick sieht super aus. Micron stellt ja Speicherkapazitäten für Computer her, die für KI-Tools benötigt werden. Die Anleger waren begeistert von den Zahlen und schickten die Aktien nachbörslich um 18,2% nach oben.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Stadt Amsterdam ein Benimmquiz für Partyurlauber in der Hauptstadt einführen musste, um die pöbelnden Touristen über die Regeln in Kenntnis zu setzen. Wieso bist du nach Amsterdam gekommen? So lautet die erste Frage in dem Quiz, das die Touristen machen können, dass man sich überall in der Stadt per QR-Code auf sein Handy laden kann. Wenn man hier antwortet, dass man wegen Drogen, Party und Alkohol in die Grachtenstadt gekommen ist, ist das eher nicht erwünscht. Genau wie eine organisierte Tour durch das Rotlichtviertel. Fehlanzeige, das ist tatsächlich mittlerweile verboten. Amsterdam hat die vielen Unruhestifter, die mit dem Partytourismus kommen, richtig satt. Das sagt auch die Tourismusbeauftragte der Stadt Amsterdam in einem Interview.
We have a lot of visitors in Amsterdam and we love visitors in Amsterdam. And we have some huge challenges in the old city center because there are groups that cause too many nuisance. For residents it's really uncomfortable to live in the area on certain times.
Amsterdam soll also vor allem für die Bewohner der Stadt wieder lebenswert gemacht werden. Die grölenden Touristen, die schon mittags betrunken oder high durch die Innenstadt laufen, sind ein riesiger Störfaktor. Die Partytouristen sehen das natürlich nicht so eng und fühlen sich auch nicht verpflichtet, sich an die Regeln zu halten.
Are you smoking right now?
I am, yeah.
Is it weed?
It is.
I think it's prohibited here, right? In these streets.
Technically, but yeah, technically it's illegal.
All right, then enjoy the day.
Thank you very much.
Es gibt mittlerweile mehrere Auflagen in der Stadt, um die Pöbel-, Sauf- und Kiff-Touris zu stoppen. Kein Drogenkonsum mehr im Stadtzentrum, kein Joint, nichts. Auch die Bars machen um 2 Uhr zu. Wer bei dem Quiz durch seine Antworten zeigt, dass er nur zum Feiern und Konsumieren da ist, wird zum Schluss auf der Webseite gewarnt. Deinen Antworten zufolge ist Amsterdam vielleicht nicht das beste Reiseziel für dich. Aber wer gewillt ist, sich an die Regeln zu halten, bekommt nach dem Quiz eine Infobroschüre per Mail mit den sehenswertesten Orten in Amsterdam zugeschickt. Dann kann der Urlaub ja losgehen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Dr. Dre bisher in seinem so wahnsinnig erfolgreichen Musikerleben tatsächlich nur 3 Soloalben herausgebracht hat, hiermit fing alles an.
Welcome to Death Row.
Like we always do about this time.
So beginnt das Album The Chronic aus dem Jahr 1992. Es ist ein Geniestreich der Hip-Hop-Kultur. Es legt das Fundament für den legendären West Coast Rap, charakteristisch mit den vielen Soul- und Funk-Elementen.
What all the niggas saying? Hell yeah.
Nicht nur musikalisch ein Meilenstein, sondern auch was die Kommerzialisierung des Hip-Hops anging. Das Album verkaufte sich über 7 Millionen Mal und plötzlich konnte man Rap-Musik auch im Radio spielen. Bei Dres vorheriger Band N.W.A. war das ausgeschlossen. N.W.A. löste sich damals auf im Streit um das liebe Geld und Dre machte mit eigenem Label und seinem Debüt The Chronic alleine weiter. Geldsorgen sollte er fortan nicht mehr haben. Er entdeckte, förderte und produzierte nämlich mit die größten Stars des Genres. Eminem, 50 Cent und natürlich Snoop Dogg. Seine Erfolge als Produzent sind das eine, aber Dr. Dre ist zudem auch noch ein ziemlich guter Geschäftsmann. Er ist der erste Hip-Hopper, der zum Milliardär geworden ist. Als er seine Kopfhörerfirma Beats an Apple verkaufte, klingelte die Kasse, aber so richtig. Dre feierte die Vertragsunterzeichnung mit seinen Kumpels und stellte davon einen kurzen Film ins Netz.
Billionaire Boys Club for real, homie. Huh? Fix your face.
The first billionaire in hip-hop. Right here from the motherfucking West Coast, believe
it. Also der Mann hat es tatsächlich verdient, dass man ihm ein Denkmal setzt. Und das hat man nun getan. Er bekam seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Boulevard of Fame. Die Laudatio hielt Snoop Dogg. Und wie macht man das für den Godfather of Hip-Hop? Man rappt natürlich.
Dr. Dre, my brother from another mother. Do things, new things, our songs, they bang. I smoke, you drink. I rap to your beats, bars from the stars, from the streets to the suites.
Dr. Dre war natürlich gerührt und begeistert und bedankte sich brav bei seinen Weggefährten.
Most of us have grown up together and at nearly 60 years old, huh, you're still rocking with me and I really appreciate that. You better believe there's a lot more coming.
Da kommt also noch was, worauf wir uns natürlich freuen. Wir ziehen heute Morgen nicht den Hut, aber die Basecap vor der musikalischen Lebensleistung dieses Mannes.
Like this, that and this and it's like that and like this and like that and it's like this, then who gives a fuck about those?
So just chill to the next episode.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen lässigen Start in den Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen früh genau hier wieder. Same time, same place.
Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping. But I damn near got caught, cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. You've never been on a ride like this before. With a producer who can rap and control the maestro. At the same time with the dope rhyme that I kick. You know and I know I flow some old funky shit. To add to my collection, this selection symbolizes dope. Take a toke but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do.
It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this.
Then who gives a fuck about those?
So just chill to the next episode. On that ass, what a hell of a gangster lean. Getting funky on the mic like an old batch of collard greens. It's the capital S O S, I'm fresh and double O P D O double G Y D O double G. You see, showing much flex when it's time to wreck a mic, pimping hoes and clocking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit.
Hell yeah.
So Dre,
what up, dog?
Gotta give them what they want.
What's that, G?
We gotta break them off something.
Hell yeah.
And it's gotta be bumping.
City of Compton. Square takes
takes place, so we'll gnash your attention. Mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making the sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close, and your ass will get smacked. My motherfucking homie, doggy dog, has got my back. Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping. But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping. And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down. And if your bitches talk shit, I have to put the smack down. Yeah, and you don't stop. I told you I'm just like a clock when I tick and I talk. But I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTO win in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better
like this, that, and this, and it's like that, and like this, and like that, and it's like this.
Then who gives a fuck about those?
So just chill till the next episode.